Ich verstehe daraus vor allem auch den Appell eigentlich einer Politisierung der solidarischen Ökonomie, aber nicht auf einer ideologischen Ebene, sondern aus der Praxis her, also letztlich ja auch aus der Kultur der Kooperation, was ja unser Thema hier auch ist, über das wir das Wochenende über diskutiert haben. Und gerade angesichts der Situation auch für einen Teil dieser Projektebasis, dieser gerade der sozialen Unternehmungen, die eben durch viele ökonomische Raster jetzt durchfallen, wie das Birgit geschildert hat auch vorhin, finde ich das schon auch ziemlich wichtig. Und da tut sich natürlich erstmal auch ein Widerspruch auf, Sven. Denn ich habe mir damals selber diese Social Business Initiative also auch angeguckt, hatte erst gedacht, okay, man kann sich einmischen, waren ja alle aufgerufen. Ja. Das schien mir aber so nah an der konventionellen Marktwirtschaft und so wenig kompatibel mit einer Ökonomie, mit einer solidarischen Ökonomie, wie ich sie auch verstehe, dass ich da ganz ratlos war, was wir überhaupt da richtig zu beitragen könnten. Und vielleicht kannst du eine Übersetzungshilfe leisten, aber vielleicht auch was sagen zu dem möglichen Widerspruch, dass es eher, war mein Eindruck, der mag falsch sein, dass es da eher darum geht, doch konventionellere Unternehmen zu fördern, die irgendwie so einen Sozialtouch haben, aber sich doch eigentlich nahtlos und relativ widerspruchsfrei in eine herrschende Ökonomie einsortieren. Oder wo sind da die Fenster für etwas, was weitergeht und in Richtung Transformation der Gesellschaft weisen könnten? Die Frage erstmal auf dieser rein praktischen gesetzgeberischen Ebene an dich und dann vielleicht gleich weiter auch an Birgit, die da vielleicht auch noch auf der politischen Ebene, glaube ich, eine Menge zu sagen kann.
Ich würde gern auch noch zwei Sätze zu dem sagen, was von dem Kollegen gesagt wurde. Und aber ich fange mal konkret, gehe die Punkte mal durch. Erstens, was die ganz konkrete soziale Social Business Initiative angeht und die Fonds, die da jetzt geschaffen wurden, auch aufgrund der Intervention von einigen Initiativen, aber ich habe auch mit dem Kommissar darüber gesprochen, ist es jetzt so, dass diese Fonds so definiert sind, dass nur Unternehmen Zugang dazu bekommen, die ihre Gewinne wie einem sozialen Zweck zuwenden. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte gewesen, weil es gab vorher sehr wohl die Überlegung, dass jedes Unternehmen, das sich, ich sage es mal so ein bisschen flapsig, irgendwie ein bisschen sozial nennt, und inzwischen ist ja jeder irgendwie social, dass jeder dann von diesen Förderprogrammen profitieren könnte. Und das ist jetzt zu, wobei da enormer Druck ist, das wieder zu öffnen. Aber im Prinzip ist das jetzt ganz klar, dass es zumindest ein Grundprinzip gibt für den Zugang zu diesen Fonds. Und das ist eben, dass man die Gewinne nicht privatisieren kann. Und das finde ich ganz entscheidend, weil das Problem mit den Kriterien und bei der Debatte im Sektor, was ist solidarische Ökonomie, was ist soziale Ökonomie, was ist ein Genossenschaftssektor, der wirklich den alten Idealen entspricht, und was sind Teile des Genossenschaftssektors, die das eigentlich schon vergessen haben, und was ist mit dem riesigen Bereich dazwischen? Und das Gleiche kann man ja durchbuchstabieren für alle Sektoren der klassischen, was die Franzosen nennen, l'économie sociale. Also überall dort, und du hast es ja direkt angesprochen, haben wir diese Probleme, dass man Dinge hat, genauso auch im ökologischen Bereich der Wirtschaft, was er Green Economy genannt hat, da gibt es Dinge, die findet man gut, und andere Sachen, wo man sagen muss, das ist genau das Alte, nur in grün. So, das heißt, man hat dort die Differenzierungsprobleme, und wenn man dafür etwas tun will auf gesetzgeberischer Ebene, braucht man eine klare Definition. Und jetzt gebe ich die Sache an euch zurück oder an uns, weil wir es bis heute nicht geschafft haben, klare Definitionen zu entwickeln. Und ohne klare Definitionen kann man auch nicht ansetzen, in dem, wo man definiert, was will man fördern und was nicht. So, und was zumindest jetzt in dem neuen Bereich passiert ist, ist eben dieses Negativkriterium zu sagen, oder man muss sagen, als Positivkriterium, dass die Gewinne müssen wieder in den Bereich der sozialen Ziele. Und das ist zumindest mal ein hartes, fassbares Kriterium. Das erfüllt nicht alles, was er gesagt hat, aber führt zumindest dazu, dass eine Menge von den Dingen ausgeschlossen sind, die er angesprochen hat. Dann war die andere Geschichte, und da gebe ich ihm völlig recht, wenn die EU etwas tun will, dann könnte sie natürlich erstmal aufhören, so viel Geld in falsche Formen des Wirtschaftens zu stecken. Richtig. Und da gebe ich aber nur mal die Lage in aller Drastizität, wie sie ist, wieder. Die beiden großen Dinge, die die EU macht, sind 40% des europäischen Budgets gehen in Agrarpolitik und 25% in die Strukturfonds. Bei der Rest ist dann Verwaltung und die vielen anderen kleineren Initiativen. Die 40% für die Agrarpolitik, dort wird auch gerade an dem neuen Programm gearbeitet. Im Moment gibt es im Parlament eine Mehrheit, diese Programme zu ökologisieren. Da ist für uns José Bové, den ihr vielleicht kennt, der Berichterstatter gewesen für die gemeinsame Linie in der neuen Agrarpolitik. Es weiß aber jeder, dass sobald wir das mit dem Rat verhandeln, die großen beiden Fraktionen, in dem Fall die Sozialdemokraten und die Konservativen, das alles in den Müllhaufen des Parlaments schmeißen werden. Und am Schluss wird die Agrarforderung nicht sehr viel anders aussehen, als sie heute aussieht. Und das hat eben damit zu tun, dass wir keine Mehrheiten im Parlament haben. So, ich kann eins, das sage ich auch ganz offen, nicht mehr hören, dass sowieso alles gleich ist, egal wer da sitzt und so weiter. Es ist nicht egal, wer da sitzt und welche, sowohl nicht, was die Einzelpersonen angeht, es gibt gute Leute in allen Fraktionen, und auch nicht, was die Kräfteverhältnisse zwischen Progressiven und Nicht-Progressiven angeht. So, Agrarpolitik würde ich ganz offen sagen, da müssen wir kämpfen. Ich bin aber sehr skeptisch, dass da sehr viel Ökologie und soziale Kriterien übrig bleiben werden. Mit den Mehrheiten, die wir mit 2009 bekommen haben, da müsst ihr wissen, das Europäische Parlament hat eine rechte Mehrheit. Also die rechtskonservativen Liberalen und die Christdemokraten haben zusammen eine Mehrheit von gut 60%. Und das ist eben eine Tatsache. Im Bereich der Strukturfonds sieht es besser aus. Also das heißt, dort bin ich recht hoffnungsvoll, da wehren sich die Mitgliedsländer, da bin ich ganz hoffnungsvoll, dass dort Armutsbekämpfung und Klimaschutz harte Kriterien im Rahmen der Strukturfonds werden. Damit wird es sehr viel schwerer werden, diese Gelder einzusetzen, um zum Beispiel die alte ölbasierte Wirtschaftsform aufrechtzuerhalten. Aber auch da gibt es Teile, die werden weitergehen, wie zum Beispiel Straßenbauprojekte, einige große. Da gibt es enorm wiederum eine große Mehrheit von Sozialdemokraten, Liberalen und Konservativen für die Fortsetzung von Betonpolitik, um die weitere Integration Europas voranzutreiben. Kann ich auch nur sagen, da gibt es keine Mehrheit. Ich würde mir diese Mehrheit wünschen und solange wir die nicht haben, wird man darauf angewiesen sein, auch mit lokalen Initiativen dort Druck zu entfalten. Aber das Umsteuern dieser Gelder hängt von Mehrheiten ab, die wir derzeit nicht haben. Ich werde jetzt der Versuchung widerstehen, zur Eurokrise was zu sagen, weil dann ufert das hier völlig aus. Aber es ist völlig klar, dass es ein bisschen was Absurdes hat, derzeit über soziale und solidarische Ökonomie zu reden, während wir mit Sozialabbauprogrammen in größtem Maßstabe derzeit zu tun haben, die auf einer ganz anderen Ebene liegen. Aber ich glaube, dann ändern wir völlig das Thema hier.
Ja, einerseits, andererseits, wir haben ja auch gar nicht mehr so viel Zeit. Nein, ich denke, wir brauchen jetzt nicht große Input zum Thema, aber trotzdem die Brücke schlagen oder das im Hinterkopf behalten, finde ich ungemein wichtig, weil wir ja nicht im luftleeren Raum sind. Und es war zum Beispiel unser Anliegen damals beim Kongress Solidarische Ökonomie auch zu sagen, es gehören die alternativ sozial-solidarökonomischen Betriebe und Projekte unabdingbar zusammen mit sozialen Bewegungen. Das war ja eine unserer Grundideen bei diesem Kongress und auch heute noch, denke ich. Und insofern, also ist das Thema da, ja, auch wenn nicht jeder Mensch im eigenen Leben immer alles gleichzeitig machen kann. Aber das finde ich schon ungemein wichtig. Und also mit der Frage würde ich auch nochmal jetzt an Birgit das Mikro geben, ergänzt um eine weitere Frage. Du hast gesagt, wir brauchen eine Definition. Vor unserem alternativökonomischen Hintergrund ist ja die Frage, es ist die Notwendigkeit, offensichtlich eine Definition für diese Förderprogramme zu haben, aber es definieren sich ja eigentlich die Betriebe und die Akteure selber. Ist da nicht irgendwie ein potenzielles Missverhältnis auch?
Ich sehe bei Jason und auch bei Sven, sehe ich sozusagen diese große Konzentration auf das, was sozusagen staatliche oder überstaatliche Rahmenbedingungen sind. Ich glaube, wir sollten uns da keine zu großen Hoffnungen machen, dass sich hier wirklich etwas verändert, also auch aus der Geschichte der Versuche, solche Veränderungen herbeizuführen. Was ich aber finde, ist, dass es in der Diskussion sozusagen eine Irritation für mich gibt, nämlich solidarische und soziale Ökonomie. Es gibt einen riesigen Businessbereich der sozialen Ökonomie, die absolut nicht emanzipatorisch ist, also der sogenannte dritte Sektor ist. und der momentan einem massiven Angriff durch die Krise ausgesetzt ist, weil das ist dieser Bereich, der im Wesentlichen über die großen öffentlichen Finanzierungen in den einzelnen Ländern läuft, der massive Abbauprobleme hat. Das verstehe ich aber nicht unter solidarischer Ökonomie. Solidarische Ökonomie ist für mich das, was sich sozusagen emanzipatorisch an der Autonomie und an der Würde der Person und der gleichberechtigten Teilhabe an einem gemeinsamen Unternehmen beziehungsweise an einem gemeinsamen Prozess versteht und mit einer Zielsetzung, die über das direkte Agieren hinausgeht, nämlich der Zielsetzung der Herstellung einer gesellschaftlichen Emanzipation auch. Und ich finde, wir haben momentan massive soziale Kämpfe es gibt. Und ich finde, was in dem Kontext, in dem ich in den letzten Jahren arbeite, wesentlich ist, ist eine Verbindung zwischen solidarischer Ökonomie und dem, was auch in gewerkschaftlichen Kreisen als Wirtschaftsdemokratie bezeichnet wird. Also wo es auch darum geht, wirtschaftsdemokratische und die Grünen hatten auch mal die solidarische Ökonomie in diesem Kontext der Entwicklung von Wirtschaftsdemokratie begriffen, der auch ein politischer Begriff ist und der auch übergeht zum Teil in die Frage von Belegschaftsübernahmen, von Konversionsgeschichten bis dahin, dass man sich in den ganz klassischen Betriebs- oder gewerkschaftlichen Zirkeln auch darüber überlegt, wie man sozusagen eine Konversion beispielsweise der Automobilindustrie in Europa mit befördern kann. Also das sind auch Kontexte, politische Kontexte, in die ich heute auch die solidarische Ökonomie mit einbringen würde und nicht in kleinen Konkurrenzen da sehen würde. Ich finde es wichtig, dass man die Versuche einer Umstrukturierung dessen, was Rahmenbedingungen sind, natürlich verfolgen muss und zwar massiv verfolgen muss, dass man aber gleichzeitig die eigene Stärke und auch die politischen Dimensionen dessen, der Landschaft, in der man sich bewegt, immer unmittelbar im Auge behalten muss. Ich finde die Idee einer europäischen und auch internationalen Vernetzung in diesem Zusammenhang extrem wichtig. Und ich glaube, also so wie man heute übers Internet ganz schnell auch mal eine Revolution starten kann, so müsste es auch möglich sein, in diesem Kontext doch so etwas mehr zusammenzubringen, als dass jeder, was ich eben sozusagen immer wieder sehe, dass jeder doch sehr gefangen ist innerhalb seines eigenen regionalen oder ihres regionalen oder auch lokalen Kontextes, das sozusagen in eine Kommunikation übergreifend und transnational mit einzubringen. Danke.
Dankeschön. So, unsere Zeit neigt sich dem Ende. Ich würde jetzt zum Abschluss euch drei noch mal bitten, vielleicht mit Blick darauf, dass wir nach dem Mittagessen ja zusammensitzen und über Netzwerkbildung hier in Deutschland sprechen, uns vielleicht noch ganz kurz, jeweils vielleicht eine Minute, etwas noch mit auf den Weg zu geben, was jetzt vielleicht noch nicht gesagt wurde und was euch noch am Herzen liegt für uns zur Beflügelung unserer Diskussion nachher.
Okay, three things. Very quick. First of all, I think at the European level we need the input of the whole German experience. There hasn't been much communication among the European networks, old and new. And I think this has to improve a lot. There has to be a real jump forward if we want to learn from each other and strengthen each other. So this is an invitation to become part, not just of IPES, but in general to multiply the efforts of exchange. Second, I think you could, rather than I think you could, what we have done in other contexts, in other countries, or even at a regional level, is to start with defining together what are the principles that that we work with, that define our working together. So if from this forum you could come out with an idea of this sort or someone who could work on it, I think that would be an incredible move forward. And the third suggestion is, I think this kind of forum should be a periodical event, maybe yearly, and that it could move from region to region so that it includes the different forums, and it also has the energy of different promoters and organizers around. That's also a way of sharing the responsibility and the burden of this kind of events.
Also es, drei Dinge möchte ich euch auf den Weg gehen. Auf der EU-Ebene brauchen wir einen Input von der deutschen Erfahrung, von der alten und von der neuen, von den alten und den neuen, weil es bis jetzt wenig Kommunikation gibt zwischen den unterschiedlichen europäischen Netzwerken. Und dieser Input würde einen Sprung vorwärts zeugen, bewirken, würde uns gegenseitig stärken. Ob dies im Kontext von Recht Best geschieht oder nicht, das ist nicht entscheidend. Zweitens, was wir in anderen Ländern getan haben, war, also wichtig war, eben die Prinzipien zu definieren, die die Basis unserer Arbeit darstellen. Wenn aus diesem Forum eine Arbeitsgruppe oder jemand bereit erklären würde, daran zu arbeiten, würde das sehr helfen. Und drittens, ich würde anregen, dass dieses Forum periodisch stattfindet und dass es also in verschiedenen Regionen stattfindet, damit auch die Energie der verschiedenen Organisationen oder Organisatoren, die das organisieren, in der jeweiligen Region einfließen können und man auch die Last und die Verantwortung teilen kann.
Danke.
Also ich will nur ganz kurz sagen, ich glaube, dass die Kunst der Trennung hier weiter gilt. Die Aufgabe, wenn man im Parlament sitzt, ist, staatliche Rahmenbedingungen zu verändern, nicht mehr und nicht weniger. Und darüber hinaus kann man manchmal die ein oder andere Tür aufmachen. Solltet ihr irgendwann ein europäisches Netzwerk bilden, was ich sehr gut fände, und das deutsche Netzwerk in einem europäischen Kontext stehen, dann können wir eben gucken, kann man eben gucken, wie man auch die Räumlichkeiten, die es gibt, da nutzbar machen kann auf europäischer Ebene im Parlament mit den Strukturen, die es dort gibt. Meine Erfahrung ist, dass im Bereich sozialer, solidarischer Ökonomie es damit für die Deutschen, aber auch die Skandinavier, die Engländer es leichter wird, ihr auch eine, sag ich mal, romanische Kultur überwinden müsst. Ihr müsst die Tür auch öffnen. Ich sage das ganz offen, weil das ist ein großes Problem in dieser Szene. Das ist überhaupt nicht nationalistisch gemeint, sondern die Szenen sind unterschiedlich in den entsprechenden Ländergruppen. Und auch umgekehrt müssen sich die Bewegungen aus Frankreich, Italien, Spanien entscheiden, ob sie eine wirklich europäische Vernetzung wollen. Und das bedeutet auch ihre Definitionen so und ihre Kultur miteinander zu arbeiten, ihre Texte so zu verändern, dass sie bereit sind, eine echte europäische Sprache zu finden. Ich sage das ganz offen, weil ohne das wird das nicht gehen. Ich erlebe das regelmäßig im Parlament, in der Intergroup zur Sozialwirtschaft, die breiter ist, haben wir genau das gleiche Problem. Ich weiß, dass ihr das hattet mit den, und das ist die Frage, wenn ihr das wollt, dann müsste da eine entsprechende Einladung erfolgen. Ich glaube, es würde uns allen helfen. Und umgekehrt glaube ich, dass es wichtig ist, die Tür nicht zuzumachen zu den progressiven Elementen in der klassischen Solidarwirtschaft, in den klassischen Genossenschaften. Da gibt es sehr, auch in den Bereich der sozialen Dienste, da gibt es Dinge, die sind emanzipatorisch, die passen voll in den Geist hier. Und es gibt andere Dinge, die sind es nicht. und man sollte nicht über Definitionen und Netzwerkbildung Türen zumachen, sondern man sollte versuchen, die verschiedenen Gruppen in Europa zusammenzubringen, damit man eben dann auch eine entsprechende Durchschlagsfähigkeit, was Selbstorganisation, aber auch was politischen Einfluss angeht, ausüben kann. Und wenn ich da helfen kann, tue ich, was ich kann. Danke.
Danke, Sven. Birgit, danke.
Dem habe ich nicht viel hinzuzufügen, also bitte, lasst uns anfangen.
Okay, wir haben ja nachher auch noch die Gelegenheit mit dir, Birgit, das hier ganz konkret weiter zu diskutieren. Ja, Dankeschön an die Referentinnen, Dankeschön an alle. Darf ich auch noch ganz kurz was ansagen? Wir haben ausgehend von der Attac AG gegen Privatisierung hat sich ein Verein gegründet, gibt Gemeingut in Bürgerinnenhand. Wir machen gerade eine Unterschriftskampagne gegen PPP, Public-Private Partnership, diese Privatisierung durch die Hintertür mit ganz perfiden Folgen, vor allem für die einzelnen Kommunen. Und oben am Kontrastetisch habe ich Unterschriftslisten ausgelegt. Wir sind noch nicht so richtig perfekt, die sehen nicht so super toll aus. Und die Unterschriften kann man vor allem auf der Rückseite machen. Da ist nicht mal die Möglichkeit anzukreuzen, ob man Infos will. Aber ich sage euch, bitte schreibt euch mit Adresse rein. Und wer die Mailadresse dazu schreibt, kriegt dann auch die Infos. Wer also keine Mails will, schreibt einfach die Mailadresse nicht rein. Auf der Rückseite bitte, bitte unterschreiben. Dankeschön.
Just a thing. taking what Sven just said, the RIPES manifesto that came out from Barcelona is translated in German. So if you organizers can share it around, at least you have an idea of what it is about.
Er sagt einfach, das ist das Manifesto von RIPES Europa, das in Barcelona verabschiedet worden ist, ist jetzt in der deutschen Übersetzung erschienen und das ist eine Hilfe zu verstehen, worum es geht. Danke.